das Buch des Predigers, zweites Kapitel, und zwar das gesamte zweite Kapitel. Im ersten Teil der Betrachtung über das Buch des Predigers haben wir gesehen, dass sich Salomo, der Sohn Davids, als ein Weisheitslehrer an eine Versammlung von Menschen wendet, um sie zu belehren. Das Hauptschlüsselwort, das bei dem ganzen Buch der Prediger oder des Predigers Salomo drinsteht und ihm auch seinen besonderen Charakter verleiht, lautet unter der Sonne. Damit wird klar, dass die Suche nach dem bleibenden Wert des Lebens unter dem Blickwinkel des irdischen und menschlichen Horizonts geschieht. Also unter der Sonne, alles was darunter ist, meint Salomo, das Irdische, das Jetzige, das Weltliche. Der Prediger Salomo lässt die Offenbarung Gottes, das was Gott uns in seinem Wort mitgeteilt hat, bei diesem Buch völlig außer Acht. Ja, wir fahren nun fort im Buch des Predigers Salomo im zweiten Kapitel ab Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben, aber siehe, das war auch eitel. Salomo ging ganz und gar jedem denkbaren Vergnügen nach, wie in Prediger 2, Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Doch achten wir auch auf seine Erkenntnis, aber siehe, das war auch eitel. Welchen bleibenden Wert hat es, wenn man sich alle Freuden und jeglichen Genuss auf der Erde leistet? In diesem Abschnitt finden wir den Prediger als den König, der allen Begierden frönt. Er gönnt sich alles und genießt jede Freude. Als eine Art Höhepunkt erwähnt er die Wonne der Menschenkinder. Damit meint er konkret Frau und Frauen. Und tatsächlich gab für ihn das für eine Zeit große Freude. Doch worin bestand der bleibende Wert? Das finden wir, wenn wir nachher noch lesen, im 11. Vers vom 2. Kapitel. Und da schreibt Salomo, und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, womit ich mich wirkend abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind, und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Vers 2. Ich sprach zum Lachen, du bist toll, und zur Freude, was schaffst du? Salomo erklärt hier also, dass er bei seiner Suche nach einem glücklichen Leben, nach guten Tagen auch das Vergnügen, das Wohlleben erprobt hat. Dabei habe er jedoch festgestellt, dass der Genuss eitel ist und dem Menschen wenig nütze. Und wieder bedient er sich des Stilmittels der rhetorischen Frage, indem er in Vers 2 sagt, ich sprach zur Freude, was schaffst du? Was kann mir weltliche Freude geben? In meinen Augen gibt mir weltliche Freude, also das heißt irdische Freude, ein zeitlich begrenztes Vergnügen, also zeitlich begrenzt, oftmals noch mit dem faden Beigeschmack der Sünde. Immerwährende tiefe Freude und Erfüllung kann ich nur in Jesus Christus erhalten, wenn ich mich zu ihm bekenne und ihm in allen Bereichen meines Lebens nachfolge. Das ist so meine Ansicht als Christ. Vers 3. Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschen zu gut zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Bei seinem Streben nach einem dauerhaften Glück hat Salomo, wie er schreibt, auch die Sinneslust erprobt. Er sagt in Vers 3, meinen Leib mit Wein zu laben, jedoch ganz bewusst und ohne in unkontrollierte Exzesse zu verfallen. sodass mein Herz mich mit Weisheit leitete. Dabei hat er sich auch den Dingen hingegeben, die er normalerweise als töricht oder leichtfertig bezeichnet hätte. Er wollte die Wirkung des Genussstrebens und des Leichtsinns am eigenen Leib erproben. Er wollte die Wirkung des Genussstrebens und Leichtsinnes am eigenen Leib erproben, um zu sehen, ob dies gut war, mit der Aussage in Vers 3 unter dem Himmel. Salomo hatte diese Versuche und Experimente ohne Gott gemacht. Das heißt, er hatte es ständig wiederholt und auch bei der Sinneslust keine Befriedigung gefunden. Für mich heißt das wiederum, ohne Gott kann ich mein Lebensglück nicht finden.
Ja, hat er da nicht an Gott geglaubt?
Er hatte an Gott geglaubt, aber er hat diese Experimente unter Ausschluss von Gottes Gedanken durchgeführt. Also er hat einfach mit seinem Verstand versucht, die Sinneslust zu erfahren. Zum Beispiel mit vielen Frauen oder den Körper mit Weinlaben. Also Gott verurteilt ja die Trunkenheit. Und er meint ja auch, dass man nicht unbedingt mit vielen Frauen ein Vergnügen machen soll. Aber Salomo wollte unter einer gewissen wissenschaftlichen Kontrolle Lustempfinden spüren und hat es einfach für sich selber durchgezogen. Also er hat sich selber als Versuchsobjekt gesehen. Also er war sozusagen, er selber war die Experimentierreihe unter dem Himmel, also unter der Sonne, das heißt auf irdischem Gebiet. Also er hat experimentiert. Also das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Wirtschaft gehe oder in eine Kneipe und sage, ich lass mich jetzt kontrolliert volllaufen. Und ich trinke und trinke, um dann diese Wirkung des Alkohols auf mich zu spüren. Also ich werde dann nachher benebelt, mir kommen vielleicht alle möglichen Gedanken in den Sinn. Aber das ist für mich im Endeffekt nicht der Inbegriff in dem, was ich verstehe unter der Gemeinschaft mit Gott.
Aber es ist aber tröstlich, dass Gott ihn dann nicht verlassen hat trotzdem.
Also Salomo hatte ja gegen Ende seines Lebens diese Zeit, wo wir lesen, also wo er sich diese ganzen vielen Frauen hier genommen hat, die dann alle ihre eigenen Götter anbeten wollten und denen er dann Tempeln gebaut hat. Und da lesen wir dann, so eine Chronik oder also in den Geschichtsbüchern, lesen wir, dass seine Frauen dann sein Herz abgezogen haben, auch zu fremden Göttern hin. Also er hatte offensichtlich so eine Phase in seinem Leben, wo er ja, ein Stück weit von Gott abgefallen ist und versucht hat, eben sein Leben auf rein irdischer, auf irdischem Level zu befriedigen.
Soll dieses Predigerbuch dann dazu dienen, dass man selbst ermutigt wird, Selbstexperimente zu machen oder dass man davon abgestoßen wird, Selbstexperimente zu machen, um das zu erfahren, einfach, dass man auf Erden die Befriedigung nicht erfährt?
Ja gut, seine Rückfolgerung ist ja immer wieder, das ist Nichtigkeit, das ist wie wenn ich versuche, den Wind zu greifen.
Also wie Gott einem damit sagen, mach das bitte nicht genauso, oder
mach das? Sagt ja Michael, du hast bei der Einleitung ja auch so schön gesagt, das Endergebnis des Ganzen am Schluss, lass uns hören, fürchte Gott und halte die Gebote. Also sein Endergebnis ist, er sagt im Kapitel 12, Vers 8, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Also ohne Gott ist alles sinnlos. Selbst wenn ich alles habe, und Salomo war der reichste Mann damals, er war der mächtigste, er konnte sich alles gönnen und alles leisten und hat sich nichts vorenthalten und hat halt alles ausprobiert in jedem Bereich und am Ende sagt er, ohne Gott ist es alles leer. Und ich denke, das ist die Lektion, dass wir es nicht ohne Gott versuchen, unser Leben, weil sonst machen wir am Ende auch diese Erfahrung und haben viel Zeit verschwendet, vielleicht viel Geld, wie der Salomo. Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es uns ermutigt, das Leben ohne Gott zu probieren, sondern dass es uns...
Aber ich will jetzt nicht dauernd reinquatschen, weil er wird aufgenommen. Also ich will
es
weiter.
Nee, du kannst auch gerne reinquatschen.
Ich kann es gerne reinquatschen.
Entschuldigung, mich
auch mal. Ich bin aber wir machen auf der Erde ja auch unsere Erfahrungen und dann wirken dann diese ganzen frommen Vorgaben und diese ganzen... Das wirkt dann alles so hohl, wenn man sich selbst gemerkt hat, wie... wertvoll das ist, halt Gottes Wort auch zu halten, ja?
Ja.
Und das ist wie mit diesen Komplementärfarben, dass man halt auch die andere Seite geschmeckt haben muss, denke ich.
Also das, was wichtig ist in der Bibel, ist ja, dass es immer wieder Menschen gab, die entfernt von Gott waren und die entsprechende Erfahrungen in dieser Gottesferne erlebt hatten. Also da gibt es genügend Beispiele von Menschen, jetzt zum Beispiel im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, die sich von Gott abwandten, ihr Leben gelebt haben und dementsprechend Erfahrungen sammeln mussten. Das heißt, die Erfahrungen waren meist in der Gottesferne, ob das jetzt halt Einsamkeit war, ob das Unglück war, ob das sogar bei Königen im Alten Testament der Verfall des Reiches Israel war. Also es hat immer wieder Ursachen gehabt und der Salomo geht im Endeffekt der Frage nach, nach Ursache und Wirkung. Und die Ursache ist sein Verhalten abseits von Gott, indem er das alles unter der Sonne probiert. Und die Wirkung oder das Endergebnis ist eben, wie der Günther gesagt hat, das Haschen nach Wind oder alles ist eitel.
Es befriedigt nicht.
Also es kann, das habe ich hier zum Schluss ja auch erwähnt, für mich heißt das wiederum, ohne Gott kann ich mein Lebensglück nicht finden. Also ich suche in irgendwelchen Bereichen nach einem Glück und versuche da so den Nonplusultra zu bekommen, aber es gelingt mir nicht, aus eigener Kraft heraus Glück zu finden. Und das musste auch dieser Salomo erfahren. Also er hat versucht, ohne Gott glücklich zu sein und konnte das nicht. Und das reflektierte immer wieder durch Worte wie Haschen nach Wind, dass alles eitel ist unter dem Himmel. Das betont immer wieder diese Ferne von Gott. Also ich habe etwas genossen, was nur auf dieser Erde ist, was ich nicht oder wo ich Gott nicht einbinden brauche. Und diese Experimente hat er getrieben bis hin zur äußersten Sinneslust. Das bedeutet, er hat sich Frauen über Frauen genossen in allen möglichen Positionen, hat im Alkohol versucht, vielleicht in Verbindung auch mit diesen anderen Sinneslüsten besondere Erfahrungen zu bekommen. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel in den 70er Jahren, wie die LSD-Drogensucht aufkam. Die Menschen sind wirklich dem LSD hinterhergerannt und haben gemeint, das ist das Nonplusultra der Sinneslust. Dass man Farben sieht, dass man Geräusche hört. Da gab es ja dieses Lied vom Iron Butterfly, Inagada da Vida. Das war also ganz typisch für diese Zeit, wo es halt eben wirklich darum ging, im Rausch besondere Erfahrungen zu bringen. Die 68er haben das ja zum Beispiel gebracht durch die Kommune, wo hier also Männer und Frauen in Deutschland frei gelebt haben. Eine Frau, die hat sich ja nachher noch allen möglichen Rockstars hingegeben, zum Beispiel Mick Jagger von Rolling Stones, und hat auch nachher gesagt, das Leben war für mich keine Erfüllung. Selbst mit diesem Mick Jagger hat sie nicht die totale Erfüllung erlebt. Genauso wenig wie in der Kommune 1, wo sie mit dem einen zusammen war. Und das ist halt eben das, wir können ohne Gott im Endeffekt nicht den richtigen Weg finden zu unserem Lebensglück. Das Problem ist, wir laufen immer irgendwo ins Dunkle. Also wir versuchen dann irgendwo Licht zu erkennen am Ende vom Tunnel. Und es war beim Salomo jetzt zum Beispiel hier in Vers 3, da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Also er hat wirklich das immer weiter gemacht und er hat im Endeffekt keine Erfüllung gefunden. Ja, gehen wir mal weiter. Wir lesen gerade mal die Verse 4 bis 6. Ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume. Man kann noch heute die Ruinen der Stallungen Salomos in Jerusalem und an einigen anderen Orten sehen. Also wer jetzt in Israel war, wer Jerusalem besucht hat und andere Orten, da gibt es immer noch Ruinen von den Stallungen Salomos. Der Touristenführer in Megiddo könnte Ihnen euch heute noch die Überreste der damaligen Pferdetröge zeigen. Also es gibt von der Zeit noch Pferdetröge.
Ich war dort, ich habe es gesehen, ja.
Denn schließlich hatte Salomo im ganzen Land Stallungen errichtet. Im ganzen Land. Der hat also so viel Pferde angehäuft, dass er überall Pferde im Endeffekt halten konnte, Pferde züchten konnte, obgleich das Gesetz von Mose dies dem König untersagt hatte. Mose hatte nicht erlaubt, dass der König so viele Pferde anhäuft. Das war eines der mosaischen Gesetze von Mose. Das Problem war, dass Salomo im Endeffekt überall demonstrieren wollte, Pferde waren ja damals ein immenser Reichtum, wie reich, wie mächtig er ist.
Und ja, und auch militärische Macht, ne? Darum ging es ja auch. Ne?
Ja, er hat so viel Geld gehabt, gell? Das kann einen auch, wenn man viel Geld hat, auch ganz schön spannend werden, ne?
Ja, das beschreibt er hier, ne? Er hat sich alles Mögliche gekauft. Es geht ja noch weiter. Ne?
Jetzt lesen wir dazu gerade mal, weil wir beim Thema sind mit dem vielen Besitz, die Verse 7 bis 9. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Mengen. Und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Bei der wissenschaftlichen Untersuchung Salomos über den Wert des Vergnügens ließ er nichts aus. Er tat alles, was ihm irgendwie verheißungsvoll erschien. Da er aber der reichste und mächtigste Mann war, der je zu Jerusalem, in 1. Könige 10 steht es, gelebt hatte, umgab er sich mit prunkvollen Gebäuden und Weinbergen, 1. Könige 7, 1 bis 11, mit üppigen Gärten und Lustgärten voller Bäume, Verse 5 bis 6, mit zahllosen Knechten und Mägden, 1. Könige 10, 5, die ihm stets zu Diensten standen, darüber hinaus mit Sänger und Sängerinnen, die seinem Bedürfnis nach Kunst und Unterhaltung entgegenkam, sowie mit einem riesigen Harem, das bedeutet Frauen in Mengen. Wo für seine körperlichen Bedürfnisse gesorgt wurde. Ferner umgab er sich mit ungeheuerlichen Reichtümern. Hierzu zählten vor allem große Herden von Rindern und Schafen, und gewaltige Mengen von Silber und Gold, von dem er alles sich kaufen konnte, was seine Augen nur wünschten und was sein Herz mit irdischer Freude erfüllen könnte. Anhand der nur gering zum Ausdruck gebrachten Dankbarkeit kann ich mir nur vorstellen, in meinen Augen übersah Salomo, dass Gott ihm das alles schenkte, ebenso wie seine Weisheit. Also das war für mich so ein Gedanke. Woher kommt denn der Reichtum? Woher kommen die geistigen Güter, die materiellen Güter? Ich behaupte nicht von einem selber, sondern es ist alles Gottes Geschenk. Und ich behaupte, in dieser Situation, in der dieser Prediger schrieb, war er nicht ganz dabei, darüber nachzudenken, woher habe ich denn diesen ganzen Reichtum? Und wofür sollte ich diesen ganzen Reichtum einsetzen? Das Problem ist ja immer, Menschen haben viele Güter, aber es ist die Frage, wem nützen diese Güter? Also da gibt es ja Beispiele in der Bibel vom reichen Kornbauern bis hin zum reichen Jüngling, wo Jesus im Neuen Testament als Beispiel bringt und dann halt auch dazu immer wieder sagt, dass es halt dem Reichen sehr schwer fällt, ins Himmelreich zu kommen. Und das bedeutet nicht unbedingt den letzten Schritt, wenn man gestorben ist, sondern man kann jetzt schon ins Himmelreich kommen. Denn die Ewigkeit beginnt mit der Wiedergeburt. Hätte er, anstatt sich seinen Reichtümern und dem Vergnügen völlig hinzugeben, seinen Glauben und seinen Lebenswandel mehr auf Gott ausgerichtet, dann wäre seine Lebensbilanz vielleicht anders ausgefallen. Zumindest in diesen drei Versen.
Aber vielleicht soll er seine Lebensbilanz, die sagen, dass er alles ausprobiert hat, dass er uns warnen soll. Vielleicht ist das seine Lebensbilanz.
Gott benutzt alles zum Guten. Ne?
Dazu lesen wir in Lukas, dem 18. Kapitel, die Verse 18 bis 30. Wenn mir jemand das gerne mal abnehmen könnte, weil ich habe zurzeit einen Frosch im Hals. Lukas 18, 18. Kapitel, die Verse 18 bis 30.
es fragte ihn den Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst deinen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes kommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es sprachen aber die, es hörten: Und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.
Ja, also diese Bibelstelle habe ich aus dem Grund rausgesucht, weil da auf zwei verschiedene Ebenen gebracht werden. Einerseits der Oberste und zweitens die Jünger. Also das bedeutet für mich halt auch irgendwo, dass eine Lebenseinstellung nicht irgendwie abgehackt sein kann, dass man sagen kann, man hat jetzt ein Vergnügen und braucht sich um das andere nicht zu kümmern, sondern dass Jesus einen konsequenten Weg verlangt, das verlangt er auch bei den Jüngern. Und das Problem ist hier, dass im Endeffekt Salomo in meinen Augen diesen Pfad verlassen hat. Er hat sich den Reichtümern hingegeben, er hat alles ausprobiert, aber es war im Endeffekt nicht dazu gedacht, um Gott zu ehren. Das ist das Problem an diesen Experimenten. Für ihn war auch dieser Reichtum, wenn man die Verse 7 bis 9 sieht, nicht die Befriedigung. Wenn man sich vorstellt, was der Mann gehabt hat.
Stress,
das ist ja unfassbar, was der an Reichtümern gehabt hat, was der an Frauen gehabt hat. Es hat ihn alles nicht befriedigt. Es ist halt die Frage für uns, kann uns der Glaube zufriedenstellen? Was meint ihr? Kann der Glaube an Jesus zufriedenstellen?
Ich glaube, der Glaube nicht, aber Jesus kann es. Also wir sind auf ihn hin geschaffen. Und ich denke, es ist aber immer wieder unsere Herausforderung, unsere Zufriedenheit auch zu finden in ihm. Und zufrieden zu sein in ihm.
Also ich kann bezeugen, dass ich damals eine ganz prekäre Lebenssituation war. Ich war total verschuldet, minus minus Kontostand. Ich habe dann auf der Gas Akkordeon gespielt. Also da hat er mir den Mut gegeben dazu auch, ja. Und ich wollte eigentlich nur Jesus haben. Das war so schön, ja. Und ich war nur glücklich. Und jetzt im Moment, jetzt habe ich eine Eigentumswohnung, die ich abbezahle. Ich fühle mich furchtbar gebunden. Ich meine, irgendwie hat Gott das auch zugelassen oder hingeführt. Ich habe noch ein halbes Jahr auf dem Wochenendhaus gewohnt, in Bad Dürkheim. Und dann in dem Block dachte ich, da wollte ich mal wohnen. Jetzt zahle ich eine Eigentumswohnung ab. Jetzt bin ich da mindestens 5 oder 6 Jahre dran gebunden an diese Wohnung, ja. Und immer auf dieses Geld gucken, nicht das, ich habe zu viel Geld im Moment. Also ich merke, ich werde geizig und lauter solche Sachen. Ja? Ich habe Kanarienvögel, die ich gezüchtet habe. Und jetzt habe ich schon gemerkt, dass ich geizig werde. Ich habe einer Bekannten zwei gegeben, also die Mutter von einer Freundin. Und ich habe gar nicht ihr die schönsten gegeben, ja? Weil ich die schönsten selber behalten wollte und so Sachen. Ja? Also ich merke, Besitztümer zu verwalten ist keine so glücksbringende Angelegenheit. Ne? Jetzt habe ich so gerade eine Zeit, um zu verkaufen, überlege, ob ich ganz wohl ja alles wieder abbaue, ganz normal das Sitzeck und Sofa reinstelle, kann ich mal Besuch empfangen und damit irgendwie Gemeinschaft fröhnen oder nur drei Vögel, ich weiß es noch nicht. Also hat man Besitztümer, überlegt man, was man damit machen soll, ja. Und als ich nur ein kleines Zimmerchen für 233 Euro hatte, 20 Quadratmeter, weil ich mir nicht mehr leisten konnte, beziehungsweise vorher sogar bei meiner Mutter in der Matratze in der Küche schlafen musste, weil ich mir keine Wohnung leisten konnte, ich war glücklich, weil ich einfach nur Jesus entdeckt hat in der Bibel und wie er mich geführt hat von einem Schlamassel hinaus und vom nächsten Schlamassel hinaus, ja. aber ich habe nicht viel Geld, ich bin da nur eine Dreiviertelstelle und trotzdem überfordert mich das gerade schon damit, adäquat umzugehen. Ne? Ja.
Also ich habe persönlich festgestellt, dass die Erlebnisse, die ich habe mit Jesus, mein Leben massiv bereichert und ich viel zufriedener im Tag. Also es gibt Tage, da lebe ich in den Tag hinein. Also da ist irgendwie so viel Programm. Ich lege mich abends ins Bett, am nächsten Tag wache ich auf und dann ist irgendwie entweder diese gleiche Leier wieder drin oder ich versuche, diese Leier zu durchbrechen, indem ich versuche, meinen Geist auszurichten, durch eine morgendliche Bibel lese. Und es gab halt, wie gesagt, Tage, da habe ich diese Bibellese vergessen und bin dann halt morgens aufgestanden, diesen Tag abgeschrubbt, dann wieder abends ins Bett. Und das passiert halt sehr schnell. Also der Alltag bringt dann im Endeffekt sowas, was ich halt auch bei dem Salomo empfinde, dieses Haschen nach Wind. Also man legt sich abends zurück und denkt, was war jetzt überhaupt von diesem Tag noch übrig. Und das ist diese Zeit, die verrinnt. Und wenn ich zum Beispiel mit der Gemeinde in der Fußgängerzone war, ich habe was mit Gott erlebt oder ich habe irgendeinen anderen Einsatz machen können, wo ich für Jesus da war oder ich habe Jesus einfach bewusster wahrgenommen, indem ich mit Menschen gesprochen habe, heute zum Beispiel mit einer Kassiererin im Supermarkt, da habe ich so ein Märkchen in die Hand gedrückt, wo so ein Bibelspruch drauf ist und habe mit ihr erzählt. Das sind so Sachen, die bleiben dann hängen und das, denke ich, ist auch so diese Erfüllung in den kleinen Momenten des Lebens. Also ich bin jetzt nicht der Salomo, ich habe keine 1000 Frauen und riesige Reichtümer und zig Pferde im ganzen Land, aber ich habe auch im Endeffekt ein Leben, was ständig geprägt ist von irgendwelchem Druck, von irgendwelchem Zeitdruck, dass ich rennen muss, dass ich irgendwas tun muss. Und wenn ich mich da drin halt verloren habe, dann habe ich gemerkt, da war von dem Tag eigentlich wenig übrig. Also ich bin dann abends, Hauptsache ich war satt, ich hatte gegessen und getrunken, habe mich dann ins Bett gelegt, die so dunkel, ich habe das Licht im Zimmer ausgemacht und habe nur geschlafen. Also das ist so der Unterschied. Und ich denke, das ist halt so ein Ansporn, den wir jetzt halt auch durch die Prediger haben. Kostet die Zeit aus. Es steht ja auch im Neuen Testament, dass man jeden Tag auskosten kann. Und das belohnt. Also ich habe das empfunden als Belohnung. Es hat was zurückgegeben, was ich mir nicht mit dem Geld der ganzen Welt kaufen könnte.
Ja, ich denke auch, dieses bewusste Leben mit ihm, ne, das ist manchmal ist eine Herausforderung, weil man so, also ich kenne das auch, so drauf losläuft, in den Tag reinläuft und dann lebt man mehr oder weniger auch so unter der Sonne, ja, und bedenkt gar nicht, was er mit drin ist. Und also manchmal ist es wirklich auch in diesen Zeiten, wo man nicht viel hat, ich kenne das schon auch, ne, dass man erst einmal erlebt, wie Gott versorgt und dann total dankbar ist dafür.
Ja, genau, schon so dankbar, ja.
Und dann in Zeiten, wo man mehr hat, da irgendwie nimmt man es als selbstverständlich und ja, hört auf zu danken. Oder
und ich habe so meine Sünden damals auch gesehen und sowas. Und ich habe gerade jetzt im Moment, ich weiß nicht, ob das, denke ich, das liegt nicht unbedingt an dem Besitztümern, vielleicht ist auch mangelnde Dankbarkeit, dass ich jetzt sage, mich befordert das alles, ja. Mhm. Kann auch mangelnde Dankbarkeit einfach sein, weil Gott schenkt mir das ja auch. Ne?
Ja. Sich wieder zurückbesinnen, ne? Dass es von ihm ist. Und das, ja. Und das macht dann, ich meine, man kann reich sein und es genießen mit Jesus und viel Gutes damit tun.
Am liebsten würde ich das alles mal verkaufen und würde mir einen Wohnwagen kaufen. Dann würde ich die Gegend fahren oder sowas, ja.
Irrsinnige Sachen. Also für mich ist das Beispiel zum, der Deichmann. Der Deichmann, der dieser große Schuhfabrikant, der gläubig ist, der hat auch viel Geld.
Ja.
Aber es kommt darauf an, wie ich meine Mittel einsetze. Ist
also was, nicht gefangen,
was habe ich denn von meinem Reichtum? Was habe ich jetzt von einer Eigentumswohnung? Was habe ich vom Haus? Ich habe früher auch mal weniger gehabt wie eine Eigentumswohnung und wie ein Haus. Und ich war, muss ich sagen, genauso viel oder genauso wenig zufrieden, weil ich von diesem Besitztum nichts holen konnte. Also die Wände am Haus haben mich nicht glücklich gemacht. Die Tapete hat mich nicht glücklich gemacht, weil ein Angehörige von mir hat überall Kerzen hingestellt, hat gesagt, jetzt ist das Zimmer schön, Bilder noch rein. Und dann habe ich gesagt, da muss erst noch Jesus mit rein. Also ob das jetzt mit vielen Kerzen ist, ob das jetzt mit viel Reichtum ist. Meine Erfahrung war halt gewesen, dass es mich im Endeffekt nur befriedigt, wenn ich das halt mit Gott teilen tue. Also ich sah mit Gott teilen auch zum Beispiel mit dem Mitmenschen teilen. Und wenn ich weiß, ich habe noch jemanden anders, dem ich helfen kann, Da kann ich mit dem, das was ich habe, teilen. Aber da kommt auch was wieder zurück. Also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich irgendwie was gespendet habe oder ich habe irgendjemanden unterstützt, es ist irgendwas wieder hängen geblieben. Und es hat das Leben mehr ausgefüllt, als hätte ich es nur für mich selber gelebt. Also ja, für mich selber vor, konsumiert.
Also ich komme mir manchmal so vor, wie würde ich da so einen religiösen Ablasshandel machen. Ich habe so viel Geld, dann spende ich halt oder sowas. Ne? Das ist auch die falsche Einstellung.
Ja. Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint mit Ablasshandel.
Ja, aber nee, ich meinte dich ja nicht. Aber wie soll ich sagen?
Das geht nicht darum, dass ich spenden muss, sondern es geht darum, dass Gott mir aufs Herz legt, wenn ich was tun soll. Und dann sollte ich mich in dem Moment nicht abwenden. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der Hilfe braucht, oder wenn ich jetzt jemanden sehe, das muss ja nicht Geldspenden sein, das kann auch eine praktische Tätigkeit sein. Wenn es nur der Nachbar ist, oder die Nachbarin, die hat mich mal einmal angesprochen, bei der war der Garten Kraut und drüben, dann habe ich bei der umgegraben und da haben wir uns unterhalten und da kam man so aufs Gespräch. Und da habe ich jetzt der Frau keine 100 Euro in die Hand gedrückt, sondern es ging halt um ein Blumenbeet. Umgegraben wurde, die konnte halt nicht, die hat es im Rücken gehabt. Oder die andere Nachbarin, die ist über 80, 84, der haben wir so ab und zu mal Lebensmittel eingekauft. Das war jetzt, ach okay, das hat die Lebensmittel hat sie wieder bezahlt, aber wir haben sie ja halt hochgebracht ins Zimmer, die konnte sich halt das Essen kochen. Wir haben uns mit der unterhalten. Und das war dann im Endeffekt so, ich sage immer, der Highlight oder das Highlight der Woche. Das ist nur so als Beispiel, wenn man so frustriert ist und daheim hockt und man denkt, ach, irgendwie, es kommt nichts rein in mich. Manchmal hilft es auch, aus der Wohnung rauszugehen und auf die Menschen zuzugehen. Und da finden sich manchmal von ganz allein Kontakte. Jemand, der Hilfe braucht oder jemand, der Aufmunterung braucht. Und dann fließt auch, das sind ja diese überfließenden Kräfte von Gott, fließt auch wieder was zu einem zurück. Ja, lesen wir mal weiter in Vers 10. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und vermehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Also es wird berichtet, das ist hier auch zum Beispiel in dieser Elberfelder Bibel, die ich sehr empfehlen kann. Da sind auch Bilder dabei, hier in dieser Elberfelder Bibel mit kleinen Anekdötchen oder historischen Begebenheiten. In dieser Elberfelder Bibel wird berichtet, dass sich Salomo sogar den Schnee vom Berg Hermon hat bringen lassen, damit er sich auch im Sommer kühle Getränke machen kann. Also selbst im Sommer hat er gekühlte Getränke, also der hat da wirklich am Pool gelegen. Und dann kam dann irgendwie so ein gefärbter Mann oder eine gefärbte Frau und hatten dann so Mixgetränke geliefert. Also das war dann wirklich die Krönung des Genusses. Andere haben vielleicht in der Hitze geschwitzt in Israel und er hat dann wirklich auch das genossen. Die totale Abkühlung innerlich so wie auch äußerlich. Also man kann daher sagen, dass Salomo an Vergnügung nichts, aber auch gar nichts ausgelassen hat. Vers 11. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt habe, siehe, da war es alles eitel und Taschen nach Wind, und kein Gewinn unter der Sonne. Ja, was für eine Aussage für einen Mann, der wirklich alles hatte. Viele Leute nehmen die Worte Salomos nicht ernst. Sie müssen scheinbar erst ihre eigenen Erfahrungen machen. Wenn auch nicht in dem Ausmaß wie Salomo. Am Ende kommen sie aber alle zum gleichen Schluss. Sie sagen, das Leben ist sinnlos. Interessant ist bei den Selbstmordraten und bei den Befragungen von denen, die es nicht geschafft haben, sich umzubringen, dass viele das Thema Sinn im Leben als den obersten Punkt sehen, der sie zum Selbstmord getrieben hat. Das Leben ist sinnlos. Da also war ein Beispiel in Amerika, da wollte sich also eine Frau von einer Autobahnbrücke springen und die hat gesagt, wenn mir einer sagt, dass mein Leben einen Sinn hat, dann springe ich hier nicht runter. Besondere Herausforderung für jeden Seelsorger, in der Kürze der Zeit die richtigen Worte zu finden, dass diese Frau nicht 20 Meter nach unten klatscht.
Was hat er gesagt?
Also er hat erstmal damit angefangen, dieser Seelsorger, sie zu fragen, woher sie kommt. Also er hat sie in ein Gespräch verwickelt. Da hat sie dann gesagt, von Ohio, was weiß ich nicht, drei Kinder am Anweg gelaufen, hin und her und es hat ja alles keinen Sinn. Und da müssen halt sehr viele Probleme zusammengekommen sein. Und dann kam er darauf zu sprechen, wer denn das Leben der Kinder den Kindern geschenkt hat. Ob sie das war, ob das ihr Mann war. Und so hat sich dann dieses Gespräch aufgebaut. Aber das Thema der Frau war im ersten Moment, mein Leben ist sinnlos. Die Telefonseelsorge kann da auch nie davon berichten. Ungefähr 45-50% aller Anrufer bei der Telefonseelsorge sind aus der Mittelklasse bis Oberklasse der Lebensschicht der Gesellschaft. Also mindestens die Hälfte haben ein gutes bis sehr gutes Einkommen. Und das Thema zu 90% ist der Sinn des Lebens. Meistens sind Partnerschaftsprobleme auch dabei, aber es geht halt auch um den persönlichen Sinn.
Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, den persönlichen Sinn. Erst kürzlich so, vielleicht muss man so Phasen auch mal durchleben, vielleicht mal gekommen, wenn man dann würde ich so sagen, weil ich glaube, ich bin, weiß ich ja, dass mir jeder Tag von Gott geschenkt ist, ne? Dass ich dankbar sein kann. Und dann ist mir gut durch den Kopf gegangen, dankbar sein muss, aber ich kann dir nicht hinwerfen. Wenn sie dir nicht glauben, ja, die haben ja nicht mal irgendwie einen Gott, dem sie danken können, wenn sie einen Tag oder vor dem sie Rechenschaft ablegen müssten, wenn sie sich jetzt umbringen oder sowas, ja. Also ich habe irgendwie plötzlich verstehen können, dass ich Menschen umbringe. Ich habe immer sonst, weil ich aus familiärem Background, habe ich immer Wut und Ärger gehabt über Leute, die sich umbringen, ja. Aber ich kann das mittlerweile verstehen, ja, dass sich Menschen umbringen einfach, weil sie keinen Sinn im Leben sehen, ja. Gut, ich weiß auch nicht, was immer so, das heißt ja so schön fromm immer, unser Sinn ist, Gott zu verherrlichen, zu loben, zu preisen, hat mir jemand gesagt. Ich weiß nicht,
also. Also die, der ich Wunsch.
Ich habe mir das hier, ja. Diesen ja, Schal, jetzt stricke, also den habe ich mir selber gestrickt, an eine Freundin, ja. Einen Schal in Auftrag gegeben, zum Beispiel unbedingt einen olivgrünen Schal, weil immer so eine Armeesache rumläuft, ne. Und dann ist mir, wenn ich einen Schal gestrickt habe, ist irgendwie so gekommen, weil die jetzt auch schon auf den Schal wartet und sich freut, ne. Also solange ich einen Schal stricke, hat mein Leben Sinn, ne. Das ist so eine Kleinigkeit, das ist was anderes als eine Wohnung abbezahlen. Warte auf meine Wohnung, da kann die Gasleitung in die Luft fliegen, die ist kaputt, ne? Und jetzt hier freut sich dann jemand über meinen Schal, den ich ihr stricke, ne? Und naja, also es gibt Gott sei Dank noch jemand anderes, wo sich einen Schal von mir wünscht.
Also bei bringe ich mich nicht um. Bei dir ist die Gasleitung nicht ganz dicht, aber du bist noch guter Zuversicht.
Nee.
Also bei dir ist die Gasleitung nicht ganz dicht, hast du eben gesagt.
Nein, die ist dicht, die Gasleitung, aber ist egal, also das könnte in der Luft liegen.
Ach so.
Nein, weil wir es vom Sinn des Lebens sind und von diesen Leuten, die sich umbringen. Ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, das kommt jetzt vielleicht nicht rüber, weil ich hier so eine Depression irgendwie zelebriere, ja. Aber vielleicht muss man wirklich, wie hier der Salomo, auch durch solche Phasen einfach durch, dass man einfach die Menschen versteht, die absolut keinen Sinn im Leben verstehen, ja. Ich habe immer so überheblich darüber gedacht, ich denke, ich soll nur Leuten helfen, ja, oder die soll doch dankbar sein, dass sie einen lieben Mann haben und so, ne? Was bringt die sich um, wo die so lieb ist? Eine Freundin von mir, so als Selbstversuch hin, dass sie verstehen können, ja?
Also das Erfahrungen von diesen Seelsorgern und auch Betreuern von Menschen, die einen versuchten Selbstmord gemacht hatten und überlebt haben, war, dass die Menschen mehr einen Schrei äußern wollten nach Hilfe. Also die wenigsten wollten tatsächlich sich umbringen. Eine Erfahrung sagt, also ein Mediziner hat gesagt, wer wirklich sich umbringen will, der macht das.
Genau.
Da gibt es kein Ansprechen von irgendeiner Person. Ja, da gibt es keine, keine Minuten des Verharrens. Also jemand, der wirklich einen Suizid machen will, der entschlossen dazu ist, der zieht es von A bis Z durch, der hat seinen Plan. Den werden die Leute auch erst finden, wenn es soweit ist, wenn er sich umgebracht hat. Aber jemand, der jetzt auf einer hohen Mauer steht, auf einer Brücke steht und um Hilfe ruft, der sucht den Menschen. Also ein Mensch, der um Hilfe ruft.
Der
sucht im Endeffekt erstmal Hilfe. Der sucht also nicht jemand, der ihn noch von der Brücke schubst, zu einer Mutter, helfen Sie mir mal, dass es schneller geht, sondern im Endeffekt sucht er Hilfe und das nennt man appellativ, also er appelliert an irgendwas. Und bei dem Sinn im Leben behaupte ich, ist es das Appell, ich suche einen Sinn im Leben und was kann mir Sinn im Leben geben?
Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, also das war auch ein Grund, warum ich zu Gott gekommen bin, war die Sinnfrage. Und ich hatte jetzt so materiell gesehen und familiär eigentlich alles okay und gut und erfolgreich, aber schon die Frage so, ja, wenn wir jetzt nur Zufallsprodukte sind und irgendwann sterbe ich und alles ist egal und alles vorbei und ja, was für einen Sinn hat es, was ich mache oder ob ich jetzt gut bin oder böse bin, wenn eh alles egal ist und da so Fragen hatte ich da als junger Mensch und Also das macht für mich schon einen riesen Unterschied zu wissen, dass ich von Gott gewollt bin und dass er was mit meinem Leben zu tun haben will und dass das, was ich für ihn tue hier in dieser Welt, dass es auch ewig bleiben wird und ewig einfach auch einen Sinn haben wird. Und das war nicht die einzige Komponente, aber das hat einen großen Anteil davon gehabt, für mich so, mich auf die Suche zu begeben. Mhm. Überhaupt. Und da hat Jesus schon einen großen Unterschied gemacht in meinem Leben. Nicht, dass jetzt alles einfach ist oder alles, ja klar, und ich verstehe alles oder so, aber ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat. Und dass es nicht umsonst ist und nicht irgendwann nur vorbei ist und alles ist egal. Und das ist. Also für mich macht das einen riesen Unterschied.
Also wir können auch alle bestätigen, dass wir froh sind, dass du den Sinn gefunden hast.
Ja, da bin ich auch froh.
Und jeder andere natürlich auch. Ja, wie kann das Leben dann noch einen Sinn bekommen, wenn schon alles sinnlos erscheint? Also ich persönlich glaube, dass Jesus hat uns hier den einzigen Weg aufgezeigt, wie wir einen Sinn im Leben bekommen können. Wenn wir zu Jesus gehen, unsere Sünden bekennen und Buße tun, also unseren Lebenswandel auf ihn ausrichten. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Dazu lesen wir Matthäus 16, 24 bis 28. Ich denke, das kann ich wieder lesen. Vorhin hatte ich so einen Frosch im Hals. Matthäus 16, 24 bis 28. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber in seinem Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nutzen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Ja, was fällt euch zu dem Wort ein?
Ja, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dein Leben einbüßt? Ich denke, das ist ja genau der Punkt von Salomo. Ne? Der hat alles gehabt, aber irgendwie auch nichts eigentlich. Also sein Leben.
Aber also es wäre für den Salomo tragisch gewesen, wenn er sozusagen in diesem Lustprinzip bis zum letzten Atemzug gelebt hätte und im Höchstgefühl des Vergnügens verstorben wäre. Das wäre ein tragischer Tod gewesen. Also meinetwegen bei einem Liebesakt, einem Herzinfarkt oder beim Trinkgelage die Treppe runtergefallen und das Genick gebrochen. Also für den Salomo wäre das ein tragischer Abgang gewesen in seinem Königtum und garantiert auch nicht so, wie es Gott von ihm verlangt hatte und wollte und ganz bestimmt auch nicht sinnvoll. Also sagen wir mal, besoffen die Treppe runterfallen, ich sehe keinen besonderen Wert in diesem Tod. Und Salomo war ja wirklich mit seinen Vergnügen bis an den Rand des Möglichen gegangen. Also da sind bestimmt auch Fälle gewesen, wo der so trunken war, dass der durch den Palast getorkelt ist, wo der nur noch gesäuselt hat, wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Wort über die Lippen gekriegt hat. Und das war der König von Israel, der recht gesprochen hat. Das war also bestimmt nicht das, was Gott wollte. Und das, was Sinn macht, ist halt eben diese Umkehr, das, was da in Matthäus 16, 24 bis 28 steht. Und auch der Lohn, also dieses Ziel, das wir mit Jesus haben. Und das hatte Salomo eigentlich dadurch, dass Gott ihm diese ganzen Verheißungen gegeben hat. Ja, für den Rest des Kapitels begibt sich Salomo auf ein anderes Gebiet. Und ich wünschte, ich hätte ein besseres Wort dafür. Ab dem 12. Kapitel nenne ich das Predigerbuch im zweiten, also ab dem 12. Vers im 2. Kapitel nenne ich das weiterhin nur noch Materialismus. Der folgende Abschnitt beschreibt das Leben im Jetzt. Und so sollten wir ab Vers 12 das auch verstehen, denn es heißt, wir seien die Generation von jetzt. Das aber ist rein ein materialistisches Konzept. Es beinhaltet ein Leben im Jetzt und Hier, im Hier und Heute, ein Leben für sich selbst, ein Leben der Selbstsucht. Und so beschreibt jedes dieser Worte dann eine Facette dieser besonderen materialistischen Lebensform. Da lesen wir dazu die Verse 12 bis 15. Da wandte ich mich zu betrachten die Weisheit und die Tollheit und Torheit, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird, was man schon längst getan hat? Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft, wie das Licht die Finsternis, dass der Weise seine Augen im Kopf hat, aber die Toren in der Finsternis gehen, und ich merkte doch, dass es denn dem einen geht wie dem anderen. Da dachte ich in meinem Herzen, wenn es denn mir geht wie dem Toren, warum habe ich dann nach Weisheit getrachtet? Da sprach ich in meinem Herzen, auch das ist eitel. Also es ist schon interessant, dass der moderne Mensch mit all seinen gigantischen und technischen Errungenschaften und seinem wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt immer noch nicht in der Lage ist, das Leben des Menschen ganz entscheidend zu verlängern. Sicherlich wissen wir, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung des Menschen inzwischen in einigen Ländern der ersten Welt um 10 oder sogar noch einige Jahre mehr erhöht hat. Aber setzen wir diese 10 Jahre einmal im Vergleich zu tausenden Jahren oder zu der Ewigkeit. Was bedeuten 10 Jahre mehr? Wir haben nicht einmal eine Sekunde auf der Uhr der Ewigkeit dazu gewonnen. Von daher muss man ganz objektiv sagen, der Mensch hat in Wirklichkeit auf dieser Erde noch nicht viel zur Verbesserung seiner Situation dazu getan. Wie ist es? Es geht uns gut, wir leben länger. Was haben wir denn durch das längere Leben jetzt inzwischen erreicht? Was ist das Besondere an dem längeren Leben hier in Westeuropa, in der ersten Welt, gegenüber der dritten Welt? Was haben wir mehr erreicht dadurch? Wie geht es uns mit dem verlängerten Leben heutzutage? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Diskussionspunkte, die jetzt zurzeit durch die Medien kreisen. Zum Beispiel Überalterung oder.
Also
was haben wir jetzt gewonnen durch die Verlängerung des Lebens?
Es kommt darauf an, wie fit man ist. Ne? Also manche wahrscheinlich nicht viel. Längeres Leid. Ich meine, solange man fit ist, ne, hat man noch
für die Wirtschaft ist es gut,
mehr Gelegenheit, Gutes zu tun vielleicht. Oder mehr Zeit.
Was könnte es dem Menschen hier bringen, wenn er es länger lebt?
Wir können mehr Hobbys erfinden. Wir können mehr konsumieren. Wir können verschiedene Dinge ausprobieren. Alle Fernsehsender angucken.
Vielleicht könnten die Menschen, wenn sie es erkennen würden, auch irgendwann noch zu Jesus finden. Hiskia ist ein gutes Beispiel. Der lag mal krank da und hat gebetet darum, Herr, schenk mir noch ein paar Jahre. Und Gott hat sie ihm geschenkt, aber Hiskia hat die nicht genutzt wie der Salomo hier mit vielen Frauen und vielen Reichtümern. Was hat denn Hiskia gemacht in der Zeit, die er noch zusätzlich geschenkt bekommen hat? Es waren so, glaube ich, um die 40 Jahre. Ich weiß nicht, wie viel Gott ihm geschenkt hat.
Ich glaube, es waren 10 oder 20.
Oder 20 Jahre. Also wie hier in Westeuropa, wir kriegen jetzt 10 Jahre mehr geschenkt. Was hat Hiskia für diese Zeit, wenn es euch mal aus dem Kopf vielleicht erinnern könnt, was hat Hiskia mit dieser Zeit machen müssen oder machen wollen?
Reformen eingeleitet, ne? Oder war das vorher?
Also Hiskia hatte das Werk im Volk Israel nicht vollenden können. Das Werk war einerseits, das was vorhin das Beispiel war mit diesem Götzendienst, es waren aber noch andere verschiedene Aufgaben, die im Land zu tun waren. Und Hiskia hatte gemerkt, dass die Krankheit und der bevorstehende Tod ihn von der Aufgabe trennt. Und hat halt Gott gebeten, Herr, schenk mir noch ein paar Jährchen mehr. Und er hat diese Zeit genutzt, um den Auftrag von Gott zu erfüllen. Damit war Hiskia nahe bei Gott und hat diese 10 Jahre ausgekostet. Das Problem in der heutigen westlichen Gesellschaft und gerade auch mit der längeren Lebenserwartung ist, dass die Leute mit diesem längeren Leben nichts mehr anfangen. Also ein Arbeitskollege von mir hat im Betrieb gesagt, wenn ich in Rente gehe, dann fängt mein Leben an. Da habe ich gesagt, ihr Leben fängt jetzt schon an. Heute ist ein Lebenstag. Ob Sie mit 64 oder 65 in Rente gehen, weiß ich nicht. Aber jetzt leben Sie schon. Er hat gesagt, wenn ich in Rente gehe, fängt mein Leben an. Mit 62 Jahren, 3 Jahre vor der Brennung, bekam er Hautkrebs und ist mit 64, 1 Jahr vor der Brennung, gestorben. Aber das wird sich mir immer einprägen, so dieses Denken, wenn ich das mal erreicht habe, wenn ich mal so alt bin, dann fängt mein Leben an. Und wir haben es in der westlichen Gesellschaft immer noch nicht geschafft, selbst mit 80 zu Gott zu kommen. Und es wird wahrscheinlich sein, wenn die Leute auch bis 100 Jahre alt werden.
Ja, wenn man von Jahr zu Jahr werden, die Leute, ist auch zu viel anders, ist sehr verbittert auch, ja. Weil mit Jahr zu Jahr hat man mehr Erlebnisse und sowas, die einen verbittern könnten, wenn man das ja durch Gottes Hilfe überwindet, ja. Wer verbitterter ein Mensch wird, desto mehr von seiner auch Schuld und sowas eingesteht. Ich glaube, die älteren Leute fällt es so schwerer, zurückzukommen. Oder?
Statistisch gesehen ist es so, ja. Das ist schon echt ein Wunder, wenn ein wirklich alter Mensch noch.
Also, wenn es jetzt eh schon jemand ist, der schon so ein bisschen wacher Geist hat und sowas, ja.
Ja, da musst du halt auch eingestehen, dass du dein ganzes Leben falsch gelebt hast, ne? Das ist der Unterschied zu einem Jungen vielleicht, der als Jugendlicher zu Jesus kommt.
Mein Großvater ist mit 84 gestorben, der hat mir daheim den 85. Geburtstag noch geplant, in einem großen Hotel mit 85 Geburtstagsgästen. Die Einladungskarten waren gedruckt, die Leute waren eingeladen. Es war schon im Herbst, also er hat im Mai Geburtstag gehabt, im Oktober, im Jahr davor. Dann hat er eine schwere Lungenentzündung bekommen und ist im Januar verstorben. Und er hat noch gesagt, wenn die dann alle kommen, dann lässt er sich nochmal groß feiern. Das war sein größtes Ziel, dass er nochmal gefeiert wird. Er war immer schon ein Mensch der Vereine mit Orden und Ehrenzeichen. Und deshalb war für ihn wichtig, dass er gefeiert wird. Und möglichst viele sollten ihn feiern. Dann hat er mir noch gesagt, wenn ich beerdigt werde, dann muss ein Fanfarenzug da stehen. Es müssen sämtliche Vereine da stehen. Jeder soll eine Festrede halten. Mein Großvater ist im Januar gestorben, am 16. Januar 1996. Es war am 16. Januar morgens minus 16 Grad. Er ist beerdigt worden auf dem Bergfriedhof in Battenberg. Die Arbeiter mussten mit Presslufthämmern den Friedhof freimeißeln, weil das auf dem Berg war und es waren nur 2 Meter Erde, danach kommt Felsen, weil es ein Bergfriedhof ist, mit einer wunderschönen Aussicht. Er hat auch noch den besten Platz am Ort, den schönsten Friedhofsplatz sich ausgesucht. Die waren 2 Tage mit Presslufthämmern dabei, die mussten im Presslufthammer sogar mehrfach wieder loseisen mit Bunsenbrennern, weil sich vorne der Hammer festgefroren hatte, so kalt war es gewesen. Zur Beerdigung kamen die 85 Leute, die eigentlich zum Geburtstag kommen sollten. Nur hatten die es nicht lange auf dem Friedhof ausgehalten. Es war Schneesturm und minus 16 Grad. Mein Sohn hat gezittert, meine Frau hat gezittert, eine Cousine von mir kam mit Minirock, mit Seidenstrümpfen. Da habe ich gesagt, du bist auch verrückt. Auf jeden Fall keine lange Ansprache, kein Fanfarenzug. Die Leute haben innerhalb von 10 Minuten den Friedhof verlassen und sind ins Gemeindehaus und haben sich erstmal da aufgewärmt. Und das hatte sich mein Großvater zu seinem 85. vorgenommen. Also mit 85 fange ich an zu leben, da feiere ich groß Geburtstag und dann geht das Leben los.
Ja gut, ist ja so wie dieser reiche Mann, ne, der gesagt hat, ich werde mal noch Scheunen bauen und aufhäufen und dann kann meine Seele sich freuen und ich kann das Leben genießen und Gott sagt zu ihm, du bist ein Tor, ich fordere noch heute Nacht dein Leben von dir und dann, wer hat das Ganze,
was du sagst. Ich das Denken auch so, wenn meine Wohnung abbezahlt ist, dann, was mache ich dann, ja. Ja, das liegt uns Menschen so zu eigen irgendwie, ne. Ja.
Ja, ganz falsch ist es ja auch nicht. Ne? Man kann so, so falls wir leben, ne? so wie heißt es in der Bibel? So Gottes Willen und wir noch leben. Ja,
so ne? Gottes Willen und wir
das noch ist, leben. Dann können wir auch ein bisschen planen. Ne? Aber die Herausforderung ist, das heute zu genießen. Ne? Heute.
Ich weiß nicht, welcher Tag für mich der letzte Tag ist. Es kann schon morgen sein. Ich muss bloß über die Straße laufen, kommt ein Auto oder ich fahre auf der Autobahn. Das war ja letzt einem passiert, der arme Tropf, da ist halt ein Betonmischer anstatt vorwärts, rückwärts gefahren. Da war von dem Auto nicht mehr viel übrig, samt Insassen. Also der hat sich bestimmt auch nicht geträumt, jetzt mit so einem Betonmischer zusammen zu kollidieren. Wer weiß, was der im Kopf hatte, wie der im Auto war, welche Pläne der gehabt hat.
Ja, so Pläne, die suggerieren einem halt auch noch, dass man noch lange lebt. Als ich keine Pläne machen konnte, weil ich das Geld dafür hatte, ja, und noch nicht mal wusste, welche Arbeitsstelle mich überhaupt nimmt und ob ich da bleibe. Ich habe jeden Tag dankbar angenommen. Ich wusste nicht, ob ich die Nacht überlebe. Ich habe, also nicht wegen Geld oder sowas, das schlimm war es nicht. Aber ich habe gewusst, dass ich da gerade sterben könnte. Ich war Gott so dankbar, ja. Und sobald dann irgendwie so eine Lebensplan anfängt, ja, es war ja bei mir nie, ich dachte, ich wusste ja nicht, ob ich im Betrieb bleibe. Mir ist der Betrieb sehr zufrieden mit mir plötzlich. Vorher hatte ich eine Abmahnung bekommen und so, ja. Und jetzt ist so eine Lebensplanung irgendwie da. Ich weiß, ich kann wirklich im nächsten Jahrzehnte noch in diesem Betrieb bleiben und meinen Nachtdienstjob machen. Und ich zahle jetzt eine Wohnung ab. Ja, das sind alles so, das geht alles so in die Zukunft. Aber das stimmt. Das kann jetzt, ich kann jetzt über die Straße laufen oder der Zug hat einen Unfall oder sonst was, ne? Und dann ist Ende Gelände, ne? Dann diese Pläne. Ich sollte mein Testament machen wenigstens, dass ich mal vor Gott mal rede, wem ich meine eine Wohnung vererbe, ne?
Also für mich war im Leben immer wichtig, dass ich gesagt habe, Herr, führe du mich und plane mit mir. Also ich habe oftmals die Lebensplanung erstmal ins Gebet gelegt und habe erstmal darauf gewartet, was für Möglichkeiten offeriert Gott. Ich habe zum Beispiel eine Planung gehabt, dass ich nach Portugal ziehe. Da hätte ich wahrscheinlich meine Frau hier nicht kennengelernt, sondern ich wollte in Portugal Truthähne züchten. Also das war mein Traum, in Portugal Truthähne zu züchten. Für Thanksgiving. Ja, nee, und habe halt so an so ein alternatives Leben über Portugal nachgedacht. Und dann habe ich dann überlegt und hin und her und habe gebeten und Gott hat mir irgendwie nicht diese Möglichkeit gegeben, da jetzt nicht in Portugal Fuß zu fassen. Und dann gesagt, du musst jetzt hier bleiben. Und die Zeit für mich hier war nicht einfach gewesen. Ich wäre also lieber gern nach Portugal gegangen.
Bist du aus der Gegend hier?
Ich bin aus der Gegend.
Ich wollte flüchten, quasi.
Ich wollte Reise ausnehmen.
Ich bin auch nach Bayern, das hat Gott nicht gelingen lassen.
Reise ausnehmen und was ganz anderes im Leben machen. Aber Gott hat es einfach nicht gewollt. Er wollte, dass ich mich diesen Strapazen hier stelle. Und dass ich die, und ich sage im Nachhinein, hat Gott recht gehabt, weil sonst wäre alles ganz anders gekommen.
Ja, unsere gleichen Gedanken, die betrunken uns nämlich auch. Weil mir hat meine Kollegin mal gesagt, du Alex, vielleicht will Gott einfach, dass du mal ganz normal wirst. Die immer dieses Hü und Hot und Hot und Hü, ne? Jedes Jahr umziehen, ja? Und solche Dinge, ja? Ist ja auch nicht normal, gell?
Ja, was ist normal? Normal ist vielleicht ein relativer Begriff.
Ja.
Ich meine, es ist, ich sage immer, es besteht ein gewisser Bedarf, ein innerliches Bedürfnis im Menschen drin nach einer Ausgewogenheit.
Also bei mir ist Stagnation und Ausgewogenheit und es fehlt halt dieser ganze Trubel, den ich immer hatte. Mhm. Ja.
Also den vermische ich jetzt, den Trubel.
Genau, aber ich will sagen, so, wir richten halt, wir tun schnell irgendwie Gott einen Vorwurf machen und wünschen uns anders, als es ist und so. Aber ich will sie bitte ganze Bibelstunde nehmen.
Nee, ich mache so weit, wie ich komme und dann ist halt Schluss. Wir sind ja da, um uns auszutauschen.
Also sind das unsere Wünsche einfach, die uns auch daran hindern, dass wir Gott wirklich von ganzem Herzen danken. Weil es steht in der Bibel ja auch, dass Jesus die Fülle ist und dass er aus der Fülle seiner Herrlichkeit uns alles geben wird. Ne? Das steht ja in der Bibel drin und so ist es ja auch. Ne? Wenn ich dann irgendwelche Wünsche habe, dann sage ich, du lieber Gott, aber das ist ja, ich will es ja anders haben, ne? Zum Beispiel.
Aber er weiß es oft doch besser als
genau.
Wir, ne? Was er wirklich,
ja.
Was wirklich gut für uns ist und was nicht. Wenn er mir alles gegeben hätte, was ich schon gewollt hätte, hätte ich mein Leben schon kaputt gemacht wahrscheinlich.
Ja, lesen wir mal weiter. In Vers 16. Denn man gedenkt des Weisen nicht für immer, ebenso wenig wie des Toren, und in künftigen Tagen ist alles vergessen. Wie stirbt doch der Weise samt dem Toren? Der Grund dafür, dass Salomo allen menschlichen Errungenschaften einen so geringen Wert beimisst, ist sein Wissen um die Unausweichlichkeit des Todes. Salomo bemerkt, dass sein Experiment mit dem Streben nach Genuss vielleicht wiederholt, aber wohl kaum noch übertroffen werden kann. Denn was wird der Mensch tun, wer nach dem König kommen wird? Was man schon längst davor getan hat. Diese Überlegung steht im Zusammenhang mit Betrachtungen über die Beziehung zwischen Weisheit und Torheit. Salomo billigt der Weisheit hier einen gewissen Wert gegenüber der Tollheit und Torheit zu, da der Weise das Leben genießen kann, ohne in einen ausschweifenden sinnlichen oder geistlichen Genuss zu verfallen. Ohne in einen ausschweifenden sinnlichen oder geistigen Genuss zu verfallen. Also es geht um den Verfall, sich da gänzlich zu verlieren. Also der Weise hat nach
eingeschlagen, ne, würde ich auf Deutsch sagen.
Der Weise hat nach Salomo genug Scharfblick, um eine Gefahr zu vermeiden, während der Tor im Dunkeln umhertappt, wo die Begriffe Licht und Finsternis eine ähnliche Bedeutung haben. Da jedoch beide, der Tore und der Weise, das gleiche Schicksal erwartet, dem einen geht es in Vers 14 wie dem anderen, was sagt, dass sie beide sterben müssen und vergessen werden. Salomo gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die Weisheit der Torheit nur scheinbar überlegen ist. Vers 17. Darum verdroß es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. Als Salomo einst über dieses Thema nachdachte, befielen ihn Niedergeschlagenheit und Lebensverdruss. Das muss man sich mal vorstellen, er hat vor lauter Vergnügen nur noch Verdruss gehabt. Wie er sagt, verdroß ihm alles, um das er sich bemüht hatte unter der Sonne. Wenn es also am Ende keinen Unterschied machen würde, ob man wie ein Weiser oder wie ein Tor gelebt hat, und wenn es letztlich nichts gäbe, wofür es sich zu leben lohne, dann wäre in diesem Leben wirklich alles eitel und nur ein Haschen nach Wind. Aber es gibt die eine Hoffnung für uns, Jesus Christus. Vers 18. Und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Salomo erkennt, ich muss eines Tages gehen und alles zurücklassen. Habt ihr jemals innegehalten und darüber nachgedacht, was werdet ihr einmal davon haben? Was kann ich vererben? Mein größtes Ziel ist es, durch Jesu Hilfe Schätze im Himmel zu sammeln. Das heißt für mich zum Beispiel, Menschen zu Jesus zu führen. Das kann ich zum Beispiel vererben. Ein Beispiel, mein Sohn, ein ständiges Missionsfeld, ist für mich ein Zeichen, dass ich da den Glauben und das Vorbild an Jesus Christus weiter vererben kann. Das ist auch eine Art Vererben. Also ich kann anderen Menschen ein Vorbild sein und ihnen helfen, im Leben den rechten Weg zu finden zu Jesus. Und ich denke, das ist vielleicht sogar Mehrwert.
Gibt es Kurse, wo man sowas lernen kann eigentlich?
Mit Leuten über den Glauben reden?
Ja, genau. Also, wo gibt es denn solche Kurse? Weil das denke ich nämlich, dass...
Wir hatten einen letztes Jahr hier.